mitten in unserer Serie vom Korintherbrief. Und ich glaube, die letzten Male haben wir so die ersten zwei, drei Kapitel fertig gemacht. Und der Korintherbrief spricht davon, einfach von dem Fundament, okay? Von die im 1. Korinther 3 sagt Paulus, dass es Milch ist, okay? Es ist Milch, es ist geistliche Milch, die er ihnen sozusagen da mitteilt. Und der Korintherbrief ist sozusagen geistliche Milch beziehungsweise ein Fundament dafür, wo wir weitergehen, auf den wir aufbauen, okay? Auf dem wir aufbauen. So, was wir im Korinther lesen, ist nicht komplett und alles Milch, okay? Wir sehen zum Beispiel in Hebräer 6, sehen wir weitere Sachen, wo Paulus sagt, hey, dass das geistliche Milch ist, beziehungsweise, dass es Grundlagen sind. Aber vom Kontext her sehen wir, dass der Korintherbrief einfach geistliche Milch ist. Und was wir sehen in den ersten zwei Kapiteln vor allem, das geht es darum, hey, dass es nicht um die Weisheit der Welt geht, sondern es geht um die Kraft Gottes. Okay. Gott ist nicht gegen Weisheit, ganz wichtig, Gott ist nicht gegen Weisheit, Gott ist sogar für Weisheit, sogar die Bibel sagt, er wirbt dir Weisheit, er wirbt dir Weisheit. Die Frage ist nur, auf welcher Grundlage wir bauen, okay? Und wenn die Weisheit der Welt unsere Grundlage ist, dann wird das Gebäude, das wir da drauf bauen, einfach instabil sein. Sondern unsere Grundlage muss die Kraft Gottes sein. Okay, unsere Grundlage muss das Wort Gottes sein. Unsere Grundlage muss das sein, was Gott sagt, ist für mich und steht fest und daran kann nicht gerüttelt werden. Und wenn wir da drauf mit Weisheit bauen, hey ho, Hammer, okay? Und aber wenn wir auf weltlicher Weisheit bauen, natürlicher Weisheit, dann werden wir irgendwann mal nicht dahin kommen, wo wir hin wollen. Wieso ist es so wichtig? Weil auch wenn du unsere Schulbücher anschaust und ich bin für Schule, okay? Wir schicken unseren Sohn in die Schule, okay? Ganz, ganz wichtig, nicht, dass das Jugendamt kommt. Nein, wir schicken unseren Sohn in die Schule. Aber du siehst auch in den letzten Jahrzehnten, beziehungsweise damals, als ich vor 4 Jahren in der Schule war, und wenn du die Bücher anschaust und die heutigen Bücher, da hat sich brutal viel geändert. Vor allem, was die Wissenschaft betrifft, beziehungsweise wie die Welt erschaffen wurde, wie der Mensch entstanden ist und all diese Sachen. Aber aus diesem Grund ist es so wichtig, die Bibel hat sich seitdem noch nie verändert. Okay, in den letzten 4 Jahren hat sich die Bibel nicht verändert. Okay, in den letzten 10 Jahren hat sie sich nicht verändert, in den letzten 100 und in den letzten 1000 und in den letzten 2000 hat sich die Bibel nicht verändert, weil sie von Gott geschrieben ist. Und wenn das unser Fundament ist, und darauf wir mit Weisheit bauen. Das bedeutet, dass wenn das unser Fundament ist und egal welche Weisheit wir dann aufnehmen, aber auf diesem Fundament, dann werden wir nach diesem Fundament die Weisheit, die wir aufnehmen, sozusagen, vergleichen. Weil wenn wir kein Fundament haben, dann kann irgendjemand kommen mit irgendeiner Weisheit und uns ein anderes Fundament hinbauen. Aber wenn wir dieses Fundament haben, und dann mit Weisheit bauen. Ich selber bin ja dafür, okay? Deswegen studiere ich jetzt gerade noch immer Politikwissenschaft und Sozialwissenschaft, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich Verständnis anzuhäufen. Aber ich habe dieses Fundament und auf dem wird dann gebaut. So, wenn irgendetwas hier mit dem meines Studiums irgendwann nicht in Übereinstimmung ist mit dem, dann schiebe ich das zur Seite. Es ist gut zu wissen, aber es ist nicht gut, damit zu bauen. Ganz wichtig. Wissen ist eine gute Sache, aber die Frage ist, mit welchem Wissen baue ich? Das ist eine andere Sache. Und wir wollen, und unser Bauen ist einfach mit Gottes Wort. Darauf ist unser Fundament. Okay? Darauf ist unser Fundament. Deswegen vorhin mit den Handelsplattformen. Wenn du dein eigenes Leben ansiehst, mit was baust du? Baust du mit was die Welt dir vorgibt, wie du aussehen musst und wie du gut oder schlecht aussiehst? Oder baust du auf dem, was Gott über dich sagt? Das ist ganz wichtig. Es ist manchmal okay zu wissen, was die Welt sagt, aber es ist nicht gut, damit zu bauen, was die Welt sagt. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, und ein Fundament ist brutal wichtig. Wir hätten gerne, dass Dinge oft schnell gehen. Okay, wir hätten gerne, dass Dinge schnell gehen. Aber wenn wir wissen, verstehen, was für ein Segen eigentlich ist, da ist richtig in der richtigen Zeit beziehungsweise im richtigen Rahmen zu bauen und nicht zu hastig, zu schnell irgendetwas. Ist okay, einen Witz zu erzählen? Einfach, der das so ein bisschen aufzeigt. war ein junger Herr und der gerne einen Zug erwischt hätte, den Zug um 4.23 Uhr. Aber es war ein bisschen knapp mit der Zeit und dann hat er ein Feld gesehen und auf dem Feld war ein Landwirt und er hat sich gedacht, hey, wenn ich über dieses Feld jetzt laufe, dann müsste ich meinen Zug schaffen, okay? Und der Landwirt, und dann hat er ihn gefragt, hey, sorry, ich muss meinen Zug erwischen, ist es okay, wenn ich über Ihr Feld laufe? Und er hat gesagt, auf jeden Fall, laufen Sie über mein Feld. Weil er hat gesagt, ja, ich muss meinen Zug um 4.23 Uhr erwischen. Er sagt, ja, kein Problem, laufen Sie über mein Feld. Und wenn Sie meinen Stier sehen, werden Sie sogar den um 4.11 Uhr schaffen. Okay. Die Sache ist die, dass der kurze Weg nicht immer der gesegnete ist. Der kurze Weg scheint immer sehr gesegnet, scheint immer sowas von toll zu sein, aber der kurze Weg ist nicht immer der gesegnete Weg. Der kurze Weg ist manchmal, sieht möglicherweise so toll und verführerisch aus, aber der kurze Weg ist manchmal möglicherweise einfach, wo wir uns anfangen, in Schwierigkeiten zu begeben. Okay? Weil du willst einen Zug um 4.23 Uhr, mit dem Stier schaffst du es auch auf 4.11 Uhr, okay? Aber danach bist du total verschwitzt und hoffst eigentlich, dass du wieder eine Dusche finden kannst irgendwo und dich umziehst, aber die gibt's dann nicht mehr. Und so ist es genauso im geistlichen Leben. Wir wollen auf etwas bauen, okay? Auch im natürlichen Leben. Schaut mal, wie Leute sind, natürlich und geistig zu vergleichen. Im geistlichen Leben wollen wir etwas brutal schnell, okay? Und wir denken, hey, wir haben alles bekommen, wir können jetzt alles mit Christus und so weiter und haben eigentlich keine Lust darauf, zu handeln, beziehungsweise möglicherweise uns zu bewähren über eine gewisse Zeit. Und im Natürlichen, und um das zu vergleichen, im Natürlichen, wenn jemand sozusagen zu schnell erwachsen wird, am Ende trauert er seiner Jugend hinterher. Und sein ganzes Leben trauert er seiner Jugend hinterher. Und auf einmal wird er bitter, weil er keine Jugend hatte. Und dann wird er noch bitterer und trauert dem hinterher, dass er eigentlich keine Kindheit hatte. Und so ist es oft so, und so ist es im Geist, dass wenn wir oft denken, wir müssen so schnell werden, wir müssen, und es ist so gesegnet, so schnell reif zu werden. Nein. Wir wollen in der Schnelligkeit, beziehungsweise in dem Tempo geistlich reif werden, beziehungsweise geistlich reifer, wie es für uns angemessen ist. Und dadurch, dass wir Individuum sind, hat jeder ein anderes Tempo. Jeder hat ein anderes Tempo. Jeder startet an einem anderen Ort. Okay? Jeder von uns startet an einem anderen Ort. Aber wo unser Ziel ist, steht uns offen. Okay? Egal wo du startest, wir können an anderen Orten starten, aber egal wo du startest, das Ziel, wo wir hingelangen, ist grenzenlos für uns. Für jeden Einzelnen. Dein Start ist dir vorgegeben, aber dein Ziel ist grenzenlos, ist dir nicht vorgegeben. Die Grenzen sind nur der Himmel und Gott. Jeder Einzelne von uns, egal wo du gestartet bist, jeder Einzelne von uns hat die Fähigkeit und die Möglichkeit, mit Christus irgendwo hinzukommen, wo die Grenzen nur der Himmel sind. Warum? Weil er das für uns gemacht hat. Deswegen traue nicht dem hinterher, dass ich möglicherweise irgendwo anders gestartet bin wie du. Sondern wir halten Ausschau nach vorne, dass unsere Grenzen sind der Himmel. Meine Grenzen sind der Himmel, deine Grenzen sind der Himmel. Warum? Weil wir in ihm sind. Da ist es egal, wo wir starten. Das ist unheimlich wichtig, dass wir das verstehen. Und der Korintherbrief spricht davon, dass es einfach gewisse Fundamente gibt, auf denen wir aufbauen. Und schaut mal, er spricht von Weisheit, er spricht von Einheit. Paulus spricht von Weisheit, von Einheit, er spricht von der Kraft Gottes. Wir wollen die Kraft Gottes erleben. Und dann geht er weiter und spricht zum Beispiel in Vers 16 und 17, der Leib ist der Tempel des Herrn, dass wir auf unseren Leib achten sollen. Okay? Auf unseren Leib achten sollen. Das ist sehr wichtig. Er sagt, auf den Leib achten. Warum? Weil das Ding ist, wenn du berufen bist, 90 Jahre auf der Erde zu sein, aber dich ernährst, dann werden es vielleicht nur 60 sein. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Wieso habe ich meine Ernährung umgestellt? Weil ich, so wie ich mich gegessen habe, nicht gemocht habe? Nein, ich habe es geliebt. Okay. Hey. Ich habe ja Fußball gespielt, okay? Und als ich Fußball gespielt habe, gab es einen strikten Ernährungsplan, um erfolgreich zu sein. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ach, was ist das mit dem Fußball und so weiter, wegen ein paar Enttäuschungen, habe ich Fußball aufgehört und dann habe ich angefangen, essen, was mir gepasst hat. Okay? Ich habe gegessen, was mir gepasst hat. So, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, bin mit meinen Onkels, nachts bin ich nach Stuttgart zum Schweinebauch essen gegangen. Nach dem Schweinebauch haben wir uns noch einen Döner reingezogen. So, das hat geschmeckt. Hey, das hat geschmeckt, ohne Witze. Ja, ihr lacht, aber das war so. Hey, Schweinebauch mit Ketchup und Curry. Das war was Besonderes, okay? Aber es hat sich natürlich auch gewisserweise auf mich ausgewirkt. Innerhalb von 3 Monaten 22 Kilo. Also nicht abgenommen, okay? 22 Kilo. Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehr wie 84 Kilo gewogen. Auf einmal, bam, 106. Shakabama. Ich weiß noch. Und dann habe ich voll reingepasst in das Bild von meinen Onkels. Okay, dann waren wir alle so zwischen 1,85 und 1,95 und alle über 100 Kilo. Und einmal sind wir beim Döner ausgestiegen, das war Mitternacht, okay, nur eine kurze Story. Aber sind wir mal ausgestiegen und zwar vorne links mein Onkel 1,86, 105 Kilo. Vorne rechts mein Onkel 1,85, 105 Kilo. Links, ich saß in der Mitte. Okay, 1,92 und 106 Kilo. Links neben mir saß ein Cousin von mir, der war 1,95 und 120 Kilo. Rechts neben mir ein anderer Onkel, jetzt pass mal auf, ein anderer Onkel, der war 1,85 und auch seine 103 Kilo in einem Fiesta. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, als wir dann ausstiegen, die Leute, wie die geguckt haben. Naja. Ich frage mich heute, wieso sind wir mit dem Fiesta da hingefahren? So, und ich, Jüngster, 19 Jahre, muss in der Mitte sitzen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das war. Naja, anyways, Halleluja. Das bedeutet, wie ich esse, das wirkt sich auf meinen Körper aus, beziehungsweise sogar auf wie lange ich lebe. Das ist wirklich so. Wieso habe ich meine Ernährung angefangen umzustellen und wieso mache ich wieder Sport? Eine Sache, ich sehe, mein Großvater ist mit 63 gestorben, meine Großmutter ist mit 69 gestorben, meine andere Großmutter ist mit 66 gestorben und mein anderer Großvater mit 71. Das heißt, meine DNA ist jetzt nicht unbedingt gesegnet für hohes Alter. Bei der Isa sieht es ganz anders aus. Ihr Vater derzeit ist 92. Ihr Großvater ist, glaube ich, 96 geworden. Ihr anderer Großvater ist auch um die 94 geworden. Ich weiß nicht, bei ihr sieht es anders aus. So, um dem Stand zu halten, musste ich meine Ernährung umändern. Und zwar nicht, weil ich das gerne mag. Okay? Ich musste mir beibringen, meine Gemüsesäfte zu mögen. Wirklich? Hey, Gemüse? Allein wenn ich dir das... Hier, Südländer. Ich erzähle euch mal was. Karotte, Sellerie, rote Beete. Anstatt Cevapcici, Pizza und Burek. Ja, da seht ihr schon. Nicht weil ich das mag, habe ich das verändert, sondern weil ich weiß, was fürs Königreich wichtig ist. Weil ich weiß, was für das Königreich wichtig ist. Deswegen sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Irgendwie krass, was die Bibel sagt. Er sagt, wenn jemand den Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Ich glaube nicht, dass es hier um Errettung geht, okay? Ich glaube hier nicht, dass es um Errettung geht. Ich glaube, hier geht es darum, wie alt du wirst. Das ist das, was ich glaube, okay? Du kannst was anderes glauben, das ist vollkommen, aber das ist das, was ich glaube. Das Ding, dass wenn ich meinen Leib verderbe, dann gibt es für mich keine Möglichkeit, 80, 90, vielleicht 100 zu werden. Und ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe zu sehen, was Gott auf der Erde macht. Ich will, deswegen sage ich immer, hey, ich kann es kaum erwarten, bis ich 40, bis ich 50, bis ich 60 werde. Weil ich einfach sehen will, was bis dahin Gott gemacht hat. Ich will bis dahin sehen, was Gott gemacht hat. Gott ist so groß, gigantisch. Er hat so viele Verheißungen gegeben. Und wir leben in einer Zeit, wo er sowas von ausschütten will, seinen Geist. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Aus dem Grund sage ich, hey Gott, weißt du was? Ich werde meine Ernährung umstellen. Okay? So. Dann gibt es solche da Sachen wie Cheat Day. Okay? Kennt ihr das Cheat Day? Wo man anfängt sozusagen, und das ist ein Problem manchmal. Vor allem bei uns Südländern, ich weiß nicht, bei anderen vielleicht auch. Cheat Day bedeutet, dass du mal einen Tag hast, wo du dann sozusagen aus der Reihe hüpfst, oder? Sagt man so? Aus der Reihe tanzt. Okay, aus der Reihe tanzt, wo du sozusagen dann isst, was eigentlich nicht gut ist, aber trotzdem okay, weißt du? Und dann gibt es so Tage, normalerweise ist bei mir Sonntag. Okay, der Sonntag, dann esse ich dann Pizza, dann esse, ja genau, dann geht's voll Eis, weißt du, und dann nicht nur Eis, sondern dann Eis, okay. und solche Sachen. Und dann, aber hey, dann wird's voll schwierig mit dem Montag. Der Montag wird voll schwierig. Okay, weil Eis, Pizza, weißt du, und das ist nicht so, dass ich Salat gerne möchte dann. Irgendwie komisch, okay. Und dann wird manchmal der Cheat Day zu einem Zweitag. Cheat Day, also zwei Tage in der Woche. Und dann irgendwann mal sagt man, hey, weißt du, hey, wir machen eine Cheat-Woche. Okay? Das Problem ist, die Cheat-Woche wird irgendwann mal zu einem Cheat-Monat und möglicherweise zu einem Cheat-Leben. Naja, aber Gott will uns segnen. Aus dem Grund hat er zum Beispiel, schaut mal, den Israeliten. Den Israeliten hat er einen Speiseplan gegeben. Nicht, weil er zu ihnen gesagt hat, hey, pass mal auf, hey. Ich will nicht, weißt du, ich will euch jetzt so ein bisschen striezen. Nein, nein, nein. Er hat den Speiseplan gegeben, damit sie gesegnet sind. Damit sie gesegnet sind. Und die Bibel sagt, dass gebrechlich. Dass als sie aus Ägypten rausgegangen sind, war keiner unter ihnen krank, gebrechlich oder schwächlich. Keiner. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, nach 400 Jahren, 430 Jahren Sklaverei. Keiner. Warum? Das ist meine persönliche Meinung. Warum? Weil sie das Passahlamm gegessen haben. Das Passahlamm haben sie zu sich genommen. Und das ist eins von den Sachen, das wir dann sehen werden im Korintherbrief, wie wichtig das Abendmahl ist zum Beispiel. Das Abendmahl. Sie, 430 Jahre in Sklaverei. Natürlich nicht komplett in Sklaverei, die 430 Jahre, aber die letzten 300 Jahre auf jeden Fall. 300 Jahre in Sklaverei, wo sie sowas von geschlagen wurden, so schlecht ernährt wurden und all diese Sachen, gebrechlich waren, schwächlich waren, all diese Sachen. Und dann ein Speiseplan von Gott. Und die Bibel sagt, als sie ausgegangen sind, war keiner von ihnen schwächlich, gebrechlich oder krank. Gott möchte, dass wir uns um unseren Körper kümmern. Es ist wichtig. Es ist nicht, um uns wiederum zu striezen. Kennt ihr das Wort? Ist das Schwäbisch oder? Umgangssprachlich, aber nicht Schwäbisch. Okay. Das ist unheimlich wichtig. Genau. Und ich glaube wirklich, dass man sich dahin umstellen kann. Naja, lass uns weitergehen. Wir wollen ja nachher Döner essen. Dann sehen wir in Kapitel 4, dass Gott Ausschau hält, auf der Suche ist nach treuen Verwaltern. Er hält Ausschau nach treuen Verwaltern. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Patty Amston hat über diesen Bibelvers gesprochen, über die Geheimnisse Gottes. Und jedem von uns wurde von Gott irgendetwas gegeben. Jedem von uns. Aber was Gott gerne sehen möchte, ist, dass wir treue Verwalter sind mit den Geheimnissen, die uns anvertraut worden sind. Amen. Dann sehen wir weiter, wie Vers 8, schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen, oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Überheblichkeit und Stolz. Eins der Dinge, die dann irgendwann mal kommen, versucht zu kommen, wo der Feind uns versucht, irgendwie hineinzudrängen, ist Überheblichkeit und Stolz. Wo wir anfangen, überheblich zu sein, stolz zu sein. So kennt ihr die Geschichte, wo Jesus erzählt hat, dass jemand kam zum Gebet und der Pharisäer sich gedacht hat, boah, guck mal, wie der betet, weil der hat sowas von in Inbrunst gebetet und in Leidenschaft gebetet und der Pharisäer hat sich gedacht, oh, Gott sei Dank bin ich nicht so ein Sünder. Und genau das ist es. Das heißt, hier ist jemand, Hier ist jemand, der jemand anschaut und weil es ihm nicht passt, wandelt er auf einmal im Stolz. Oder nehmen wir zum Beispiel David und seine Frau. David war sowas von außer sich, weil wenn du in Gott hineinsteigst, irgendwann ist dir sowas von alles egal. Wirklich. Und das ist, wo Stolz regiert. Wenn du nicht hineinsteigen kannst, beziehungsweise wenn es nicht Momente gibt, wo du sowas von in Gott hineinsteigen kannst, dass dir alles egal ist, ob deine Tränen fließen, deine Schminke verschmiert ist, egal, weiß man so, ob deine Frisur steht, wie sie eigentlich stehen soll, aber du bist in ihm, dann, das ist etwas sowas von Besonderes, sowas von Wertvolles. Und das ist das, was David erlebt hat. David hat sowas erlebt vor der Bundeslade, dass es ihm komplett egal war. David sagt, unter deinen Würdenträgern preise ich dich, Herr. Und dieses Wort für preise ich dich, Herr, ist das Wort Halleluja. Okay? Halleluja bedeutet Gott preisen. Aber Halal bedeutet Gott zu preisen wie verrückt. Überleg dir das mal. Schau mal, hey, wenn ich ein Meeting hätte mit Merkel, Obama und so weiter und dann anfangen würde, Gott zu preisen. Ein bisschen komisch, ja? Aber das ist das, was David gesagt hat. Weil David war es egal, was andere über ihn sagen. David war es egal, welche Weisheit die andere mitzuteilen haben, sondern für ihn war es wichtig, in Gott hineinzusteigen. In Gott hineinzusteigen. Und das ist das, wo ich zum Beispiel von Stolz frei geworden bin. Ich habe euch die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Am Anfang sind wir in die Gemeinde immer mit Anzügen umgekommen, weißt, Frauen schön angezogen, wir sind noch immer schön angezogen, aber Marie-Louise guckt mich an, weißt du. Aber wir haben Anzüge getragen und so weiter und ich habe so einen tollen Anzug gehabt von einer deutschen Designermarke, der ziemlich teuer war und so weiter und Gott, wegen meinem Stolz hat mich Gott jedes Mal auf den Boden geknallt, bam! Und ich war auf dem Boden, habe mich auf dem Boden gewälzt, weil ich einfach in ihm war und ich in meinem Kopf war nur Gott. Weißt du, wie teuer der Anzug war? und die süße Stimme Gottes, wie sie so kommt, sagte, ja, ich weiß es, ich habe ihn bezahlt. Bam, Halleluja. Und ich habe den Anzug habe ich bis heute. Als Erinnerung für mich, was Gott in mir gemacht hat. Mein Anzug, der hat die Farbe verloren hier. Komplett hier die Farbe verloren, weil er mich jedes Mal auf meine Knie geführt hat. Komplett, der ist komplett verfärbt. Der war dunkelbraun. Hier sind komplette Streifen von hellbraun, weil Gott jedes Mal mich auf den Boden gewälzt hat. Hey, ich wirklich. Hey, es gibt im Internet ein paar Videos, wie ich prophezeit habe. Schaut sie euch nicht an. Und zwar, die sind nicht von Christen aufgenommen, sondern von Sektenbeauftragten. Okay? Das sieht nicht so toll aus, wie ich aussah, okay? Und deswegen haben meine Eltern ein Jahr, ganzes Jahrzehnt gedacht, ich bin okay? Aber ich sage euch eins, ist mir sowas von egal, weil ich bin frei geworden. Ich bin frei geworden und ich bin frei geworden, weil mir egal war, was andere denken. Und da ist ein Video, das sozusagen in der Welt herumkursiert. Tausende von Menschen können es anschauen, ist mir sowas von egal, weil ich bin frei geworden. Und das ist mir so viel wertvoller, wie das, was andere Menschen über mich denken. Okay? Weil es ist nicht der Mensch, der mich erhöht, es ist Gott, der mich erhöht. Okay? Und lieber werde ich von Gott gedemütigt und erhöht, als von Menschen gedemütigt und erhöht. Und deswegen steige ich da hinein. Und David ist sowas von hineingestiegen, dass seine eigene Frau gesehen hat, was er macht und sich gedacht hat, mit sowas bin ich verheiratet. Aber das Problem ist, was sie nicht verstanden hat, sie hat sich um ihren eigenen Segen gebracht. Und deswegen steige ich in Gott hinein, weil ich weiß, hey, ist mir egal, wie ich aussehe. Ich breite meine Hände aus. Ist mir egal, wie es früher, weißt du, früher war es mir sehr wichtig. Okay, wie sieht das aus? Okay, wenn ich meine Hände ausbreite, sieht es cool aus, wenn ich es so ausbreite oder so ausbreite? Wie sieht es aus? Okay, oder so? Oder so? Ihr wisst ja, wenn wir manchmal so unter uns sind, was wir ja immer sind. Aber und dann Leute wie Ivana Mihailovic oder sowas, die können Leute nachmachen. Die wissen ganz genau, wie Leute aussehen, okay, beim Lobpreis, okay. Ich weiß nur, wie meine Frau aussieht. Weißt du, irgendwie kriegst du die Finger irgendwie komisch hin, weißt du. Aber lieber lasse ich mich von Gott demütigen, als dass ich irgendwann mal in Überheblichkeit und Stolz lande. Weil ich eins, was ich sehe in der Bibel, ist, dass diejenigen, die am meisten von Gott benutzt werden, sind diejenigen, die demütig sind und die sich von Gott demütigen lassen. Die Bibel sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das ist das, was wir wollen. Amen. Und schaut mal, dann geht es um Ausrichtung. Kapitel 3, Vers 11 bis 13. Oh, ich kriege da Gänsehaut, wenn ich sowas lese. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir. Verfolgt dulden wir. Gelästert reden wir gut zu. Wie auskehrig der Welt sind wir geworden. Wisst ihr, was das ist? Wie ein Abschaum aller bis jetzt. Schaut mal, was. Und dann sagt Paulus, Vers 16: Ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Eins von geistlichen Gesetzen, die man immer befolgen kann, und du wirst in der Regel immer richtig liegen, ist, wenn dich andere schmähen, genau das Gegenteil zu tun. Wenn andere meckern, genau das Gegenteil zu tun. Wenn du bei der Arbeit dich ungerecht behandelt wirst, genau das Gegenteil zu tun, dann wirst du definitiv auf der richtigen Seite sein des Segens. Schaut mal, was er sagt. Geschmäht segnen wir und nicht ebenso schmähend sein. Verfolgt dulden wir und nicht jemand anderen etwas auswischen zu wollen. Gelästert reden wir gut zu und nicht selbst beleidigend zu sein. Das ist hart. Das ist hart. Aber genau da liegt der Segen. Genau da liegt der Segen. Wenn andere lästern, rede du gut zu. Wenn andere schmähen, segne. Wenn andere dich schlecht behandeln, nein, mach genau das Gegenteil. Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Bibel wirst du sehen, wenn du das befolgst und jeder, den du siehst in der Bibel, der das befolgt hat, wurde gesegnet. Wir sind heute in einer, Gesellschaft, wo es statt das sagen wir, hey, wenn uns jemand lästert und uns jemand schmäht, sagen wir nicht, reden wir nicht gut zu, sondern sagen, ich habe auch meine Rechte. Und das ist richtig. Aber wenn das Fundament deine Rechte sind und nicht das gut zureden, dann baust du auf einem falschen Altar. Auch wenn du gut zuredest und deine Rechte mit Wohlwollen annimmst, das ist etwas komplett anderes. Wisst ihr, wir können eine Haltung haben, hey, wenn wir schlecht behandelt werden, naja, ich habe auch meine Rechte, ich bin ja kein Sklave, ich bin ja kein Boxsack, ich bin ja kein Mülleimer und wir kennen ja all diese Sachen. Aber die Sache ist, wenn das dein Fundament ist, dann wirst du nicht gesegnet werden. Sondern schmähend segnen wir. Wenn du geschmäht wirst, segne, bewahre Haltung und dann auf dieser Grundlage wollen wir unser Recht haben. Und das ist nicht so, ich habe auch mein, du wirst schon sehen. Nein. Hey, ich segne dich. Ich weiß nicht, wieso du mich schlecht behandelst, aber ich segne dich. Weil du mich schlecht behandelst, werde ich dich nicht schlecht behandeln. Wenn du schlecht über mich redest, nein, ich segne dich. Ich will dich so anschauen, wie Gott dich anschaut. Gott hat dich ebenso geschaffen wie mich. Gott, ich habe die Möglichkeit gehabt, dass er mich gefunden hat, aus dem Müll rausgeholt hat. Dich noch nicht, okay? Aber ich glaube, denn wenn er es bei mir konnte, will er es bei dir auch. Wenn er es bei mir konnte, will er es bei dir auch. Stellt euch mal vor, wenn die Leute, die Christen, den Paulus so geschmäht hätten, wie er sie geschmäht hätte. Wie er sie geschmäht hat. Paulus hat Christen umgebracht. Und stellt euch mal vor, hätten sie mit dem gleichen sie sozusagen mit dem gleichen geantwortet, wie er, was er gemacht hätte. Paulus wäre möglicherweise nie zur Errettung gekommen. Aber weil sie schmähend gesegnet haben, weil sie verfolgt geduldeten und weil sie bei Lästerung gut zugeredet haben, erschafft es eine Möglichkeit, eine Plattform für andere Menschen ins Königreich hineinzutreten. Amen. Und dann können wir sehen, Kapitel 5, lass mich ein bisschen darüber sprechen, wieso das so wichtig ist. Kapitel 5, und ich werde das jetzt so ein bisschen, so eine Überschrift daraus machen, ist, hier geht es um Sünde. Wie Sünde, okay? Und was ist Sünde? Und ich will ein bisschen die Definition von Sünde hier offenlegen. Weil für uns ist oft Sünde, beziehungsweise so wie ich aufgewachsen bin, wenn du was Schlechtes machst, dann hast du gesündigt. Aber lass mich etwas sagen, dass du hast bereits vorher gesündigt, bevor du was Schlechtes gemacht hast. Das ist das, was wir verstehen müssen, dass nur weil wir etwas schlecht machen und oder etwa sozusagen den Akt der Sünde ausgeführt haben, heißt nicht, dass das Sünde ist, sondern wir haben schon davor gesündigt. Weil Jesus sagt, Jesus sagt, dass wenn du eine Frau lüstern anschaust, hast du bereits mit ihr Ehebruch begangen. Das bedeutet, dass bevor der Akt da war, sondern nur hier, hast du bereits gesündigt. Und schaut mal, es gibt unterschiedliche Worte von Sünde. Definition von Sünde. Es gibt 8 hebräische Worte und 12 griechische Worte für Sünde. Im Hebräischen ist es das Wort Ra, bedeutet schlecht. Dann gibt es das Wort Rasta. Okay, ihr wisst ja, die Rastaflocken. Okay. Rasta bedeutet Boshaftigkeit. Dann gibt es das Wort Asham, Schuld. Dann Chata, Sünde. Avon, Schuld. Shagak, Irren. Ta, umherwandern. Oder Pascha, rebellieren. Schaut mal, im Griechischen 12 Worte. Kakos, schlecht. Poneros, böse. Asebes, gottlos. Enochos, Schuld. Hamartia, Sünde. Adikia, Ungerechtigkeit. Anomos, gesetzlos. Parabetes, Übertretung. Agnoin, Ignorant. Planan, vom Weg abkommen. Paraptomai, abfallen. Und dann Hypokrites, Heuchler oder Scheinheiliger. Was ist Sünde? Wenn wir all diese Sachen so erforschen, dann kommen wir dahin, dass Sünde ist, Gott ungehorsam zu sein. Sünde ist es ganz einfach, Gott ungehorsam zu sein. Das bedeutet, dass es ein Ziel gibt, und ihr habt es vielleicht schon mal gehört, dass Sünde ist, das Ziel zu verfehlen. Okay? Aber es ist nicht nur das Ziel zu verfehlen, sondern auch das falsche Ziel zu treffen. Das bedeutet, alles, was nicht in Übereinstimmung ist mit ihm, ist bereits Sünde. Okay? Ist bereits Sünde. Deswegen wollen wir seine, wir wollen, was er will. Wir wollen, was er will. Und wenn er sagt, schrei, dann schrei ich. Wenn er sagt, wein, dann weine ich. Wenn er sagt, preis mich, dann preis ich. Wenn er sagt, geh dahin, dann gehe ich dahin. Warum? Weil ich will in Übereinstimmung mit ihm sein, weil sein Wort sagt, dass wenn ich mit ihm bin, wird er mit mir sein. Okay? Wird er mich nicht verlassen? Alle Tage meines Lebens wird er mit mir sein. Und das ist das, was ich will. Das ist das, was ich will. Deswegen geht es hier nicht mehr darum, hey, bist du ein Sünder oder bist du kein Sünder? Nein, nein, weißt du, wenn du mal in Christus bist, dann wird es nicht mehr so sein, hey, um zu sagen, hey, du hast gesündigt, das ist Sünde, das darfst du nicht machen. Nein, dann bist du so in Christus, dass du auf seinem Weg wandelst. Du willst das richtige Ziel treffen. Dann ist Sünde kein Thema mehr. Am Anfang meines christlichen Lebens war Sünde ein Thema in meinem Leben. Okay? Warum? Weil ich erstmal geheiligt werden musste. Ich kann mich noch erinnern, hey, es gab so ein paar Sachen, wo ich richtig Probleme hatte in meinem Leben, und ich habe gesagt, hey, am Anfang habe ich gesagt, hey Gott, alles was du willst, ich gebe dir, okay? Alles was du willst, ich gebe dir, Gott. Ich gebe dir. Nach 2 Monaten, da kommt so ein bisschen die Realität rein, okay? Weil so in dieser rosaroten Brille wirst du nicht leben. Okay? Sondern da kam die Realität und ich habe gemerkt, boah, da gibt's so viele Sachen in mir, die sowas von ziehen. In meiner DNA. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss mich darum kümmern. Und es gab so viele Sachen. Und ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, dass ich angefangen habe zu beten für mich. Und ich habe angefangen zu beten, sozusagen mein ganzes Leben zurück habe ich angefangen zu beten. Dass ich sogar irgendwann mal da gelandet bin, im Gebet, bei mir alleine, bin gelandet in der Zeit, wo ich bei meiner Mutter in ihrem Mutterleib war. Und auf einmal habe ich Gefühle von Weinen, von Schmerz, von Verlassenheit gehabt. Und dann habe ich meine Mama gefragt, Mama, kann es sein, dass du bei meiner Schwangerschaft dich so gefühlt hast? Und meine Mama hat angefangen zu weinen und hat gesagt, ja. Und solche Sachen waren auf einmal in meiner DNA, die ich bereinigen musste. So, ich wusste nicht, dass ich noch weiter es bereinigen musste. Aber zur damaligen Zeit war es so, ich wollte frei werden davon. Ich konnte einfach nicht mehr. Es gab Dinge, die so an mir gezogen haben. Ich wollte die nicht machen und trotzdem war das ein Problem bei mir. Und weißt du, natürlich war es Sünde, Aber hier ging es nicht mehr um Sünde oder Nichtsünde. Hier ging es, ich will einfach auf seinem Weg bleiben. Ich will seinen Willen tun. Ich will, dass ich gesegnet bin. Aber ich will nicht, dass ich gesegnet bin wegen mir, sondern ich will ihm die Herrlichkeit geben. Und wenn du deinen Blick auf ihn richtest und denkst, hey, ich will alles, was er will. Ich will einfach nur, dass er die Ehre bekommt. Ich will einfach nur, dass sein Königreich ausgebreitet wird. Dann geht es nicht mehr um Sünde oder Nichtsünde. Dann geht es einfach nur darum, hey, wir wollen, dass er verherrlicht wird. Und wenn du auf diesem Weg bleibst, dann ist Sünde gar kein Thema mehr. Wirklich, Sünde ist dann gar kein Thema mehr. Und natürlich wird er dann immer wieder kommen und sagen, hey, pass mal auf, hier musst du was bereinigen und hier musst du was bereinigen. Aber das ist überhaupt kein Thema, weil ich will ja, dass er verherrlicht wird. Ich will, dass sein Königreich ausgebreitet wird. Und dann irgendwann mal fing das dann an, hey, dann ziehen Dinge nicht mehr an mir, weil du etwas bereinigst, weil wir bereinigen, weil unsere DNA bereinigt wird, weil das, was an uns zieht, etwas ist, das stark ist. Paulus, der große Apostel, hat gesagt, ich tu Dinge, die ich gar nicht tun will. Sogar er. Aber die in mir wohnende Sünde ist es, dass es bewirkt. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, aber es ist nicht mehr so diese Angst, sündigen oder nicht zu sündigen. Ich sehe das ganz stark, vor allem bei gewissen, ich will es nicht falsch sagen, aber in gewissen christlichen Kreisen, wo es alles darum geht, das ist Sünde, das ist alles sowas von religiös. Du wirst Leute dadurch nie rausziehen. Bring Leute in die Gegenwart Gottes. Bring Leute in die Gegenwart Gottes, dass sie anfangen, Jesus anzusehen. Dass sie anfangen, Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Weil wenn du ihn anfängst zu schauen, wenn du deinen Blick nicht von ihm abwendest, dann willst du gar nichts. Dann fängt es an, von dir abzufallen. Fängt es an, wenn du dein Leben mit dem Heiligen Geist lest, wenn du zulässt, dass er zu dir spricht, dass du das machst, was er dir sagt, dann fallen die Dinge von dir ab. Ich kann mich erinnern, ich habe euch vielleicht schon ein paar Mal erzählt, ich habe euch wahrscheinlich die ganze Story schon 100 Mal erzählt, aber ist okay. Zigaretten. Oh my goodness, was ist das so? Glimmstängel. Wie geht es? Das hat so an mir gezogen, dass ich, wisst ihr, jeden Tag habe ich die Schachtel weggeschmissen und habe gesagt, Gott, nein, ich werde nicht mehr rauchen. Am nächsten Morgen. Oh Mann. Bin ich zum Laden, ganze Schachtel gekauft. Eine Zigarette geraucht, so schlecht gefühlt, die Schachtel weggeschmissen. Am nächsten Tag wieder. Oh, wieder eine Schachtel gekauft, eine Zigarette geraucht, wieder so schlecht gefühlt, Schachtel weggeschmissen. Ey, und das ging über Tage. Und ich wusste nicht, Gott, was ist es? Ich liebe dich so arg. Weißt du, ich will mein Leben nach dir ausrichten, aber da gibt es so viele Dinge, die an mir so ziehen, an mir so zerren. Was ist es? Und dann habe ich einen Traum gehabt. Und in dem Traum war ein Riesenstadion und in dem Stadion hat man Armdrücken gemacht. Und da war ein Riese, der im Armdrücken jeden einzelnen geschlagen hat. Und dann wollte keiner gegen ihn mehr Armdrücken. Und dann hat er gesagt, wer will gegen mich Armdrücken? Und das ganze Stadion nur still. Und ich habe mir gedacht, wer ist verrückt, gegen ihn Armdrücken zu machen? Der wird sich ja nur blamieren. Und dann mit so einem Riesenfinger zeigt er auf, du. Ich? Habe ich gesagt. Er so, ja, du. Und ich habe gesagt, oh je. Yeah. Und bin nach vorne gelaufen und habe gesagt, hey, ich lasse das einfach nur kurz über mich ergehen. Okay. Und dann haben wir Armdrücken gemacht. Ich habe meine Hand, in seiner Hand hat man meine gar nicht mehr gesehen. Und der Schiedsrichter hat gesagt, 3, 2, 1, los. Und ich habe nur die Augen zugemacht und habe gedacht, oh je, yeah, lass einfach nur über dich ergehen. Aber da ist nichts passiert. Da gucke ich hoch und sehe diesen Riesen, sowas von ein rotes Gesicht haben, weil er mit aller Kraft versucht, mich niederzureißen. Und ich denke mir, und dann habe ich meine ganze Kraft genommen und wollte ihn niederreißen und habe es auch nicht geschafft. Und in dem Augenblick, ich war 4 Monate errettet, in dem Augenblick habe ich nur gesagt, Heiliger Geist, helf mir. Pam! Habe ich gewonnen. Stille. Und auf einmal Jubel, fingen die Leute mich an, auf ihren Schultern zu tragen. Und ich so, das hat nichts mit mir zu tun, nichts mit mir zu tun. Das war der Heilige Geist, hat nichts mit mir zu tun. Das war der Heilige Geist. Und ich bin aufgewacht und ich wusste, meine Kraft ist der Heilige Geist. Und als ich mich entschieden habe, Heiliger Geist, ich werde auf deine Stimme hören. Mein Leben lang werde ich auf deine Stimme hören. Auf einmal, von Tag zu Tag, hat er mich immer mehr davon befreit und ich habe nie wieder geraucht. Wenn wir nur daran, aber ich kann mich heute entscheiden, heute könnte ich mich entscheiden, nicht mehr auf seine Stimme zu hören. und würde auf den falschen Weg gehen. Jeden Tag habe ich die Möglichkeit, meiner alten DNA, weil wir sind sehr gut in der Auferstehungskraft, weißt, unseren alten Menschen wieder aufleben zu lassen. Ja, das kriegen wir noch ganz gut hin, okay? Unseren alten Menschen aufstehen zu lassen, das kriegen wir ganz gut hin, okay? Aber wenn wir ihn unten halten, okay, Ruhe. Okay, Ruhe, unter Wasser bleiben. So. Nein, unter Wasser bleiben. Wenn wir das hinkriegen, aber jeden Tag auf dem Weg des Heiligen Geistes, dann die Bibel sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden wir, von Glauben zu Glauben, von Gnade zu Gnade. Nichts wird uns unmöglich sein. Wo wir starten, können wir nicht bestimmen, aber wo wir hingehen, können wir bestimmen. Und der Himmel ist unser Limit. Gott ist unser Limit, wenn wir auf seinen Wegen wandeln. Amen. Schaut mal. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Schau mal, dieser Weg, der nicht Gottes Weg ist, ist eine Täuschung. Ist eine Täuschung. Die Bibel sagt im Hebräer 11, 24 bis 26, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Schaut mal. Und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Er sagt, was sagt er? Den zeitlichen Genuss von Sünde. Sünde ist etwas, wo unser Körper irgendwie es mag. Okay? Und ich sag nicht jetzt, wir gehen voll in die tiefe Sünde. Lästern. Oh my goodness, das tut manchmal so gut. Okay? Kennt ihr das? Wenn jemand lästert, Und du hast etwas, das du dazu beitragen könntest. Das Gefühl, das da hochkommt. Das ist dieser zeitliche Genuss, okay, von dem die Bibel spricht. Und du musst in dich gehen und sagen, boah, ich halte das für Nichtigkeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die da oben ist. Ich halte es für nichts. Dieser zeitliche Genuss, dieser Sünde, dass es in mir hochsteigt. Oder bei Männern ist es oft so, weil Männer sind auf Augen sehr, 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 sehr sensibel, dass wenn Frauen vorbeikommen oder sowas, weißt du, und dann hörst du vielleicht von Weitem so Stöckelschuhe. Und bei den Männern, der Feind versucht dich zu täuschen. Weil das ist bei den Männern so. Der Feind versucht dich durch Sünde zu täuschen und dir deinen Blick zu wenden. Einmal ist es mir passiert. Ich kann mich erinnern und ich habe mir gedacht, boah, hey, und das war eine Lehre für mich. Ich habe Stöckelschuhe gesehen, gehört. Und in dir passiert irgendetwas als Mann, wenn du noch in dieser DNA bist, wenn du die noch nicht frei geworden bist. Passiert irgendwas, dass dein Kopf danach gezogen wird. Und ich, was mache ich? Ich gucke hin. Und wisst ihr was? Es war ein Transvestit. Das war eine Lehre für mich. Der Feind hat mich versucht zu täuschen. Gott hat es aber verwendet, um mich freizusetzen. Den zeitlichen Genuss, denn er schaute auf die Belohnung. Ich kann euch gar nicht sagen, was für eine Belohnung auf uns oben wartet, weil ich sie in der Fülle noch nicht gesehen habe. Aber ich weiß eins, das, was oben für uns bereitsteht, ist nichts im Vergleich zu dem, nach was gerne hier auf der Erde nach unserem Herzen ziehen. Ob es ein Auto ist, ob es neue Klamotten sind, ob es möglicherweise sogar Ehepartner sind oder irgendetwas, Gefühle, die du hast. Es ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die für uns als Belohnung da oben steht. Wisst ihr, es geht nicht darum, um Sünde oder Nichtsünde. Ja, es ist wichtig, dass Gott uns definiert, was Sünde und was Nichtsünde ist, weil wir brauchen eine Definition, weil wenn wir keine Definition haben, haben wir keine Weisung. Wenn wir keine Weisung haben, dann kann jeder Mensch Gott sein. Deswegen brauchen wir von Gott, dass er uns sagt, das ist das Fundament, das ist Sünde, das ist gut, das ist schlecht. Weil wenn es jemand anders macht, dann ist es sozusagen kein Fundament. Es muss Gott sein. Es muss Gott sein, der uns zwischen richtig und falsch mitteilt. Weil er ist der Einzige, der perfekt ist. Wenn Menschen uns anfangen zu sagen, was gut und was schlecht ist, dann, wisst ihr, die gleichen Menschen, die behaupten, dass sie von einem Affen abstammen, auf sowas kann ich mich nicht stützen. Bei allem Respekt, aber auf sowas kann ich mich nicht stützen. Sondern auf was ich mich stütze, ist er, der unendlich, der ewig ist, der perfekt ist, der heilig ist, der gigantisch ist, der liebevoll ist, der mir Gutes tun will, der für mich etwas oben vorbereitet hat, die Vorstellung, das übersteigt jegliche Vorstellung in meinem Hirn, in meiner Seele, in meinen Gefühlen, alles. Und wenn ich auf seinem Wegen wandle, dann fällt Sünde automatisch von mir ab. Und wir werden immer und immer wieder, in 10 Jahren, 20 Jahren wird es noch Sachen in meinem Leben geben, wo ich weiß, hey, da will Gott etwas bereinigen. Aber die Sache ist die, wenn meine Einstellung so ist, ich halte Ausschau nach seinem Ziel, ich halte Ausschau nach seinem Königreich, dann wird es von alleine abfallen. Manche Sachen ziehen stärker, manche weniger stark. Okay? Aber wenn ich da Ausschau halte, wird es automatisch auch. Wisst ihr warum? Weil Jesus größer und stärker ist wie jede Sünde. Wenn wir uns anfangen zu fokussieren auf Sünde, dann fokussieren wir uns auf etwas, was schwach ist. Aber wenn wir uns fokussieren auf Jesus, der größer und der stärker ist wie jede Sünde, jede Übertretung, jede Falschheit, jede noch so kaputte DNA, jede noch so kaputte Vergangenheit, wenn wir uns auf Jesus fokussieren, wenn wir in ihm bleiben, dann wird er derjenige sein, der uns freisetzen wird. Weil Jesus stärker ist wie Sünde. Wenn sich Menschen auf Sünde fokussieren, dann fokussieren sie sich auf etwas, was schwach ist. Aber wenn sich Menschen auf Jesus fokussieren und die Menschen in Jesus hineinbringen, dann werden die Leute automatisch anfangen, ihre Sachen und Schwachheiten abzulegen. Aber das Wichtige ist, wir können uns jeden Tag entscheiden, dagegen entscheiden. Aber wichtig ist, ich halte Ausschau nach ihm. Ich halte Ausschau nach ihm. Nächste Woche will ich darüber sprechen. Jesus hat nicht jede Sünde gleich angegriffen. Leute, die sozusagen religiös waren, gegen die war er krass. Aber Leute, die in der Welt waren, da war sowas von gnädig. Und heute wir, und oft als Christen sind wir die Welt, die Sünder und so weiter. Nein, Jesus war ziemlich gechillt mit denen. Wisst ihr, die Religiösen hatten ihre Steine schon in der Hand. Und Jesus, was auch immer er hingeschrieben hat, es gibt so viele Theorien, was auch immer er hingeschrieben hat, aber sie wurden überführt. Und einer nach dem anderen haben ihren Stein losfallen gelassen. Bam, bam, bam. Und sind weggegangen. Und Jesus erhebt sein Haupt und sagt, wo sind sie denn alle? Und sie sagt, sie sind alle weg. Und Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht. Aber Jesus sagt auch, geh und sündige nicht mehr. Aber was Jesus gemacht hat, er hat sich selbst ihr offenbart. Die Dame am Brunnen, wo Jesus zu ihr gekommen ist. Und wisst ihr was? Sie sagt, willst du ein bisschen Wasser? Wenn du die Sprache kennenlernst, was da passiert ist, dass sie ihn angemacht hat. Die Dame hat Jesus angemacht, sozusagen ihm geschmeichelt und wollte sich ihm anbieten. Und was macht Jesus? Und sagt, das Wasser, das du mir zu trinken gibst, davon werden wir dürsten. Aber das Wasser, das ich zu trinken gebe, davon wirst du nicht mehr durstig werden. Und sie hat gedacht, oh, er steigt ein auf meine Sache. Und Jesus fängt an und sagt, weil deswegen fing Jesus an und hat mit ihr über ihre Ehemänner gesprochen. Weil darum ging es ja. Und er sagt, 5 Ehemänner hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Ehemann. Jesus hat sie nicht verurteilt, sondern Jesus hat sich selbst ihr offenbart. Und indem er sich ihr selbst offenbart hat, hat er sie zur ersten Evangelistin in der ganzen Bibel gemacht. Sie ist zurück zum Dorf und sagt, weißt du was, sie hat Jesus erlebt, ihr war es total egal, was andere gedacht haben. Sie sagt, ich habe jemanden getroffen, der hat mir alles erzählt, was ich meine. Weißt du, auf einmal, so nicht so, in Scham und in Scheu. Nein, Jesus hat alles mir erzählt, was ich gemacht habe. Und hat möglicherweise denen erzählt, was sie alles gemacht haben. Weil in dem Augenblick war es egal, weil Jesus hat sich hier offenbart. Und Jesus, 2 Tage war er in dieser Stadt. 2 Tage war er in dieser Stadt. Leute wurden berührt, Leute wurden geheilt, Leute wurden errettet, Leute wurden freigesetzt. Warum? Weil Jesus sich offenbart hat. Es gibt einen Unterschied, wie wir damit umgehen. Amen. Aber lasst uns unseren Fokus auf Jesus halten. Auf Jesus. Und lasst unseren Blick auf das, was droben ist, halten und nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn wir das machen, tagtäglich, morgens aufstehen und sagen, Gott, hilf mir, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich heute meinen Blick auf das, was droben ist, halte und nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn mich andere schmähen, ich will gut zureden. Wenn mich andere lästern, will ich segnen. Wenn andere mich schlagen, dann will ich trotzdem in Demut wandeln und ich will sie nicht verurteilen. Wenn wir da drin bleiben, werden wir Dinge sehen, die wir Wunder, die wir nicht für möglich gehalten haben. Wir werden sehen, was Augen noch nicht gesehen haben, was Ohren noch nicht gehört haben. Unsere Stadt wird es sehen, unsere Familien werden es sehen. Nur weil Christus sich offenbart. Amen. Lasst uns kurz aufstehen. Halleluja.